Bach ist Astronom und entdeckt die schönsten Sterne. Beethoven zweifelt das Universum an. Ich versuche nur, die Seele und das Herz des Menschen auszudrücken. Herr Mayer, was drückt Felix Chopin mit diesen Gedanken für Sie aus?
Er positioniert sich ein bisschen in der Musikgeschichte. Natürlich, Bach ist ein großer Stern für ihn, wirklich ein leuchtendes Vorbild, so wie Mozart. Beethoven steht ihm nicht so ganz nahe, aber schon auch. Und er stellt ein bisschen, könnte man sagen, das Licht unter den Scheffel, wenn er sagt, ich mache nur das, aber er macht das. Das stimmt auf jeden Fall. Das ist durchaus etwas, was auch einen Teil seines Erfolgs ausmacht, dass er die Seele und das Herz ausdrückt und dass er die Menschen berührt mit Emotionen. Nur würde ich jetzt ihm wieder ein bisschen widersprechen. Es ist nicht längst nicht alles, was in seiner Musik drin steckt.
Davon hören wir später mehr. Sie hören mit Mr. In, den Podcast der Volkshochschule Zürich. Heute ist Thomas Mayer zu Gast. Er ist Musikwissenschaftler und Dozent. Mein Name ist Aurel Jörg. Ich hoste diesen Podcast. Am Anfang kurz zu Ihnen, Herr Mayer. Können Sie sich noch erinnern, als Sie das erste Mal Chopin hörten?
Nein, nicht so konkret. Das muss zu Hause gewesen sein. Ich nehme an, meine Schwester hat Chopin am Klavier gespielt, als ich das gehört habe. Und ganz konkret erinnere ich mich schon, als ich dann die ersten Stücke am Klavier vornahm, so einfache Walzer, die mich sofort völlig eingenommen haben. Und ja, seither begleitet er mich.
Das erste Mal haben Sie Chopin gehört, als Ihre Schwester das gespielt hat am Klavier. Verbinden Sie damit eine Emotion? Haben Sie eine Erinnerung an eine Emotion?
Das werden Walzer gewesen sein, einerseits. Also diese schnellen, raschen Walzer, die so beschwingt in sich drehen. Und das werden auch, wenn ich mich recht erinnere, Polonaisen gewesen sein. Und diese Polonaisen sind ja nun wirklich keine Tänze mehr bei Chopin, sondern das sind eigentlich hochdramatische Stücke. Und ja, das hat mich natürlich auch sehr begeistert.
Sie haben vorhin eingangs gesagt, Chopin würde das sein Licht unter den Scheffel stellen. Wie haben Sie das genau gemeint?
Ich meine, er hat natürlich viel mehr gemacht am Klavier. Er hat wirklich das Klavier neu entdeckt und insofern auch zum Zweck, dass er jemanden berührt, die Seele und die Herzen berührt. Das macht er ja auf jeden Fall. Er ist ein Tüftler am Klavier. Er forscht die Klänge. Er horcht das Klavier völlig neu aus und das Klavier ist nachher nicht mehr das gleiche wie vorher. Er und Franz Liszt, sein Freund auch zeitweise, das waren die, die das neu entdeckt haben, dieses Instrument, und neu instrumentiert haben. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite, manchmal macht er auch Dinge, die uns nicht einfach dass die Seele berühren, sondern manchmal überwältigt er einen auch und überfährt einem auch. Und da steckt unheimlich viel Emotion drin. Also wir müssen eine unheimliche Gefühlsbreite uns vorstellen, die von Wut bis zum Untergang gehen kann und die das Unendliche eingreift und dann aber auch wieder fast lieblich sein kann. Also es sind wirklich sehr viele Element in diesem Gefühlsleben.
Das Klavier neu entdecken. Sie haben von einem Vorhin und einem Nachher, nach Chopin gesprochen. Wie wurde es vor Chopin eingesetzt, das Klavier?
Also man muss schon sagen, das Klavier entwickelt sich in dieser Zeit enorm. Es ist schon beim späten Beethoven spürbar, auch bei Schubert sicher, bei solchen Komponisten, bei anderen Pianisten wie Johann Nepomuk, Hummel und allen sind, es entfaltet eine neue Brillanz. Und so um 1830 erreicht es einen Standard eigentlich bis zu einem gewissen Grad. Und in diesem Moment eigentlich setzt die Arbeit von Chopin ein. Er geht ins Klavier rein, er erforscht Nuancen, Obertöne, er arbeitet mit dem Pedal, er arbeitet Details raus, die man vorher so nie gemacht, nie herausgearbeitet hat. Und das ist ein Teil seiner neuen Musik, seine Neuheit auch bis zu einem gewissen Grad. Was List auf den Tasten macht, indem er unheimliche Techniken entfaltet und ja, Unmögliches eigentlich realisiert. Das macht Chopin zum Teil auch, aber er geht eben noch einen Schritt weiter, finde ich, ins Klavier hinein und horcht da in die feinsten Nuancen.
Und gleichzeitig stellt sich Chopin ja mit diesem eingangs erwähnten Zitat in eine Reihe. Er erwähnt Bach und Beethoven, beide doch ein Stück weit vor ihm. Ist das eine Art Größenwahn oder wie muss man das verstehen von Chopin, diesen Zug? Er hat ja auch oft sich eben auf frühere Musiker bezogen.
Größenwahn ist das, glaube ich, nicht. Das ist einfach die Orientierung, die er nimmt. Und er nimmt Maß an den Größten, an Mozart, Bach, Beethoven eben auch. Er hat immer wieder Bach gespielt, hat immer wieder das wohltemperierte Klavier gespielt zum Beispiel. Also das war ihm sehr geläufig und das wurde ja auch in dieser Zeit sehr entdeckt. Das Faszinierende an ihm ist, dass er der Versuchung widersteht, nun wie Bach komponieren zu wollen. Also bis auf einen Versuch ist uns keine einzige Fuge überliefert. Und das war ja ein Teil der Kunst von Bach, diese Kontrapunktik. Und das Spannende ist wirklich bei Chopin, dass er dieses Vorbild nimmt, sich an ihm abarbeitet, ganz sicher, aber alles transformiert in seine eigene Kunst. Wir finden Kontrapunkt bei Chopin, aber wir finden ihn so gestaltet, dass es nichts mehr mit Bach zu tun hat. Also diesen Stern holte er eigentlich ins Klavier, in sein Klavier zurück. Also das sind feinste Linien, die sich bei ihm verweben, aber er macht etwas damit. Beethoven ist der, das Zitat sagt, der Zweifler, das ist sehr schön gesagt, er krempelt alles um. Was er einmal erarbeitet hat, wird am nächsten Tag umgekrempelt und die Formen, die vorgegeben sind, werden hinterfragt, werden neu gestaltet, werden umgestaltet. Also eine Sonate, wie wir sie von Mozart her kennen, gibt es beim späten Beethoven nicht mehr. Wenn man Franz Schubert nimmt, der immer eigentlich viersätzige Sonaten komponiert. Bei Beethoven haben sie manchmal drei Sätze, manchmal geht es in einem Satz durch. Also es ist wirklich verrückt, was er dort macht. Und Chopin ist ein bisschen so zwischendurch. Eigentlich äußerlich bleibt er bei den Formen. Also er macht viersätzige Klaviersonaten. Aber irgendwie macht er neu. Er denkt immer weiter an diesen Formen. Er schreibt Scherzi, die beziehen sich vielleicht auf Beethoven, aber seine Scherzi sind überhaupt nicht mehr normal, sondern die überborden eigentlich und so weiter. Also was ich sagen will, er ist auch ein Zweifel oder ein Weiterentwickler.
Gleichzeitig verortet er sich ganz stark bei eben, Sie haben es auch anklingen lassen, bei der Seele und dem Herzen des Menschen. Macht das dann Chopin aus? Ist das seine Einmaligkeit?
Ein Teil seiner Einmaligkeit sicher. Er ist ein Musiker, der ins unendlich Feine hinein strebt. Und das könnten wir auch als Seelenforschung betrachten. Die feinsten Nuancen wirklich herausholt. Insofern ist er auch fast ein psychologischer Komponist, wenn man so möchte, weil er in diese Unendlichkeit der Seele hineingeht. Also wenn wir das Bild weiterverfolgen von ihm, dann ist es das. Und das Instrument, das Klavier, in das er eben auch so reingeht, das ist das Gerät oder das Instrument, mit dem er diese Emotionen herausholt. Er braucht gar keine großen Orchester. Er hat zwar ein paar Orchesterwerke komponiert, aber er braucht das nicht. Er muss nichts aufblähen, sondern er kann viel mehr ins Detail hineingehen. In Nuancen, so dass zum Beispiel eine Komponistin aus der Zeit, Johanna Kinkel, sagte mal, eigentlich sei Chopin auf der Suche gewesen nach den Vierteltönen. Also Tönen zwischen den Tasten. Und das ist eine Hypothese, aber eine sehr schöne Hypothese, die genau das zeigt, wo er hin will. Und da ist er ein echter Romantiker, weil er eine Unendlichkeit aufsucht.
Macht dies auch seinen Einfluss dann auf weitere Musiker aus? Oder was ist sein Vermächtnis, nebst dem, was Sie jetzt erwähnt haben?
bin gar nicht so sicher. Ich bin manchmal erstaunt, wie sehr viele Nuancen, die er entwickelt hat, nicht von seinen Nachfolgern aufgegriffen worden sind. Die haben das schon wahrgenommen, aber sie arbeiten gar nicht so explizit damit. Ganz wichtig ist auch, dass er Formen entwickelt hat, und zwar neu entwickelt hat. Die gab es schon, eben wie ich die Scherzi erwähnt, es gibt die Präludien, es gibt die Walzer, es gibt die Polonaisen, all diese Dinge gibt es. Und er, das sieht man zum Beispiel auch in den Walzern, am Anfang ist er sehr stark von diesen Vorbildern Lanner und Johann Strauss geprägt, und dann fängt er an, weiterzudenken an diesen Walzern und kommt in andere Gefilde. Und diese Walzer haben dann die Klaviermusikwalzer weiter geprägt. Die Nocturnen haben weitergewirkt. Die Präludien haben weitergewirkt durchs 19. Jahrhundert bis ins weite 20., bis heute eigentlich zum Teil. Und da hat er Vorbilder geschaffen für die Klaviermusik, die eben seine Vorgänger wie Schubert oder Beethoven eigentlich nur ansatzweise entwickelt haben.
Und gleichzeitig war ja sein Verhältnis jetzt, wenn wir wieder in die Gegenwart zurückgehen, zu zeitgenössischen MusikerInnen eher angespannt.
Ja, zum Teil. Ich bin auch immer wieder erstaunt, er war gegenüber Schumann kritisch, gegenüber Liszt selbst kritisch. Er hatte eigentlich einen guten Kontakt zu Bellini, also dem Opernkomponisten. Er ging oft in die Oper. Er hat von Bellini viel gelernt, was Gesanglichkeit am Klavier bedeutet. Das ist auch ein Teil der Seele, die spricht. Die singt, diese Seele. Er hat versucht, die Fiorituren des Gesangs, der Sängerinnen, die aufs Klavier zu übertragen, aber bei ihm sind sie völlig anders. Aber es kommt von da, er arbeitet sich dort an, dort ist er sehr, sehr stark geprägt. Aber vieles, was in dieser Zeit aufbricht, ist ihm schon zu grob. Also ein Liszt oder ein Meyerbeer und selbst ein Schumann, das ist ihm ein bisschen manchmal, ja, vielleicht kann man sagen grob, es ist zu wenig fein.
Das entspricht auch ganz dem Charakter von Chopin. Er galt ja sehr reizbar und empfindlich. Das hört man ja auch in der Musik.
Das hört man in der Musik einerseits, aber man hört es auch in seinem ganzen Leben. Man nimmt es dort wahr. Er hat erstaunlich wenig öffentliche Konzerte gegeben. Im Konzertsaal ist er ab einem gewissen Zeitpunkt fast nicht mehr aufgetreten. Das ist das eine. Er ist eigentlich ein Salonkomponist. Und das ist nun überhaupt nicht negativ gemeint, sondern der Salon ist neben dem Konzertsaal der wichtigste musikalische Hauptpunkt, natürlich die Kirche noch, aber der wichtigste Ort, wo Musik geschieht. Und dort finden wir ihn. Aber auch dort gebärdet er sich nicht wild wie ein Beethoven, der manchmal die Leute dort schockieren konnte und wollte. Herr Chopin, spielt er heute Abend? Vielleicht spielt er gar nicht. Und vielleicht erst um 12 Uhr nachts, wenn die viele schon gegangen sind und noch 2, 3 da sind, setzt er sich ans Klavier. Und dann spielt er, wie in Trance in diese Welt, in seine Klangwelt hinein. Und er hat am liebsten auch improvisiert zu Hause im Dunkeln. Also das zeigt uns sehr viel an, wie empfindsam er war, wie er eben nicht extrovertiert war, obwohl er auch extrovertiert sein kann. Er kann manchmal ganz schön brutal sein in seinen Stücken.
Was meinen Sie?
Also er kann manchmal wirklich ausbrechen. Und wenn man gewisse Stücke hört, ist man erstaunt, dass er, wieso macht er das jetzt? Wieso schreibt er jetzt einen solchen Schluss bei der ersten Ballade? Das kracht ja eigentlich zusammen. Oder die ganzen Präludien, dieser Zyklus mit so verschiedenen Stücken. Und das zweitletzte ist zart, luftig und fliegt davon. Und das könnte ein wunderbarer Schluss sein. Aber nein, er setzt ein Stück in D-Moll hinten rein, das aggressiv ist. Und das am Schluss im Orkus versinkt. Und man fragt sich, ist das Chopin, der feine, empfindsame Mensch?
Auch wahrscheinlich.
Ja, nein, das ist eine seiner Facetten, natürlich. Thank you.
Sie werden sicher an Ihrem Abend der Ringvorlesung Frédéric Chopin, der poetische Virtuose, werden Sie sich der Progressivität widmen. Was ist das Progressive an Chopin?
Also ich habe diesen Titel gewählt, weil es gibt einen Aufsatz von Arnold Schönberg, den Komponisten Arnold Schönberg, ja, über Johannes Brahms, und das heißt Brahms the Progressive. Und er wollte eigentlich dort zeigen, dass Brahms, der immer als konservativ galt gegenüber Wagner und Liszt, dass der eigentlich sehr, sehr viele progressive Seiten hat, wenn man in die Musik reingeht und dann mal genauer hinschaut. Die Progressivität passiert eigentlich woanders. Und das ist eigentlich bei Chopin auch ein bisschen so. Drum habe ich den Titel gewählt. Er zerschmettert die Formen nicht. Er macht keine Programmmusik wie Liszt. Er ist kein Revolutionär. Und dennoch verwandelt er etwas. Und diese progressiven Teile, also diese Elemente, so wie ich sagte, dass das Klavier nachher nicht mehr das gleiche ist, wie es vorher war. Diese Elemente interessieren mich und die möchte ich jetzt in diesem Abend eigentlich ein bisschen vorstellen.
Da freuen wir uns drauf. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Mayer.
Bitte, gern geschehen.
Die Ringvorlesung Frédéric Chopin, der poetische Virtuose, startet am 20. November. Wie immer finden Sie alle Informationen in den Shownotes.